Also vor allem beim Schlafen, ich glaube, viele von uns kennen das. Es ist eine große Herausforderung, weil in der Nacht das Default-Mode-Network, wenn es aktiv wird oder der Affe im Kopf wird aktiv, hört man ihn erst sehr laut an, weil alles andere leise ist. Und vor allem, weil es so geht gegen dem, was wir uns wünschen an dem Moment, nämlich, dass wir schlafen. Und das, was viele von uns tun, ist, die gehen im Gespräch mit dem Affen und sagen, ey, jetzt nicht, ich sollte eigentlich jetzt schlafen. Und wenn ich jetzt weiter irgendwie mich beschäftige mit meinen Gedanken, dann schlafe ich nicht genug. Dann wird es morgen noch schlimmer und so weiter und so fort.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Dr. Notterwert. Es ist mir eine große Freude, Sie in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Sehr schön, guten Morgen und schön, dass ich heute dabei bin.
Wenn jemand sich mit dem Thema Wissenschaft des Wohlbefindens und Glücks beschäftigt, das ist für uns immer eine exzellente Anlaufstelle für ein Gespräch. Ich hatte auch vor ein paar Jahren mich mit dem Thema beschäftigt und da hatten wir, glaube ich, den gleichen Ansatz aufgegriffen mit Sonja Lubomirski, die sagt, dass 40% unseres Glücksempfindens in unserer eigenen Hand liegt. Ja. Mhm. Und was mich damals ehrlich gesagt eher befreit hat, dass 50% davon genetisch prädisponiert sind und 10% vom Umfeld und Umständen abhängt. Und wie wenig die Umstände ausmachen und wie viel wir Bedeutung denen beimessen, das ist das, was für mich damals sehr beeindruckt hat.
Mhm. Ja, ja. Das ist natürlich etwas ganz Spannendes, was Sie gleich ansprechen. Und es bringt, glaube ich, auch unglaublich viel Freiheit sofort, auch Wissende, dass mein Glück nicht komplett abhängig ist von externen Umständen. Das bedeutet, dass auch wenn die Umstände jetzt nicht so günstig sind, auch dann kann ich mich sehr zufrieden fühlen. Und wenn die Umstände perfekt sind sozusagen, bedeutet es nicht unbedingt, dass ich zufrieden bin. Ich finde das ein unglaublich befreiender Gedanke, weil es auch bedeutet, dass ich selbst auch, genau wie Sie sagen, sehr viel im Griff habe.
Rational. Emotional nicht immer. Ich meine, wir verstehen ja sehr, sehr häufig, dass es nicht günstig ist, um 3 Uhr nachts aufzuwachen und zu sagen, wie schön, dass ich jetzt rational weiß, dass das eigentlich nicht gut ist, dass ich jetzt wach bin, ich will schlafen und dann schläft man ein. So funktioniert das nicht immer, oder Frau Dr. Notterwert?
Nee, so funktioniert das tatsächlich nicht. Also ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen unserer eher emotionalen Tendenzen und wie Sie es auch schon angesprochen haben, es gibt ja emotionale Tendenzen, mit denen sind wir auf diese Welt gekommen. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die auf diese Welt kommen und die haben eine etwas größere Tendenz, um eher schwere Emotionen zu entwickeln, so wie Stress oder Angst oder Frustration. Und dann gibt es Menschen, die kommen auf diese Welt und die haben eine viel kleinere Tendenz, um genau diese Emotionen zu entwickeln. Und auch wenn es so ist, dass sie sage, ich bin jetzt ein Mensch und ich reagiere auf Situationen ziemlich schnell mit Stress oder mit Angst, auch wenn ich weiß, dass es nicht das Richtige ist, heißt es nicht, dass ich mich sofort auch anders fühle. Also es gibt, genau wie Sie sagen, große Unterschied zwischen meinen Emotionen, die spontan da sind, die ich auch meistens nicht vermeiden kann, und dann, wie ich weiß, dass es sein sollte.
Ja, die Emotionen haben einen riesen Einfluss auf uns und auch unser Glück. Aber vielleicht treten wir einen Schritt zurück und werfen die Frage auf, was ist eigentlich Glück aus Ihrer Perspektive? Weil ich meine, da haben sich ein paar tausend Jahre Menschen Gedanken gemacht, wie man das richtig definiert. Wie würden Sie es definieren?
Ja, also jetzt ist es so, dass wir reden öfter über das Thema Glück, obwohl was ich eigentlich betrachte und worüber ich schreibe und geforscht habe, ist das ganze Thema Zufriedenheit. Und Glück ist eher so das Flüchtige. Zum Beispiel, ich bekomme ein Geschenk und es freut mich riesig und ich habe das Glücksgefühl oder ich bin frisch verliebt, ich habe große Glücksgefühle, aber das geht vorbei. Und Zufriedenheit ist etwas, was mir etwas Stabileres ist. Das ist eine Grundlage, die ich auch kultivieren kann, mit der ich quasi die Welt da draußen betrachte und auf die Welt da draußen auch reagieren kann. Und von daher, das ist vielleicht nochmal wichtig, es geht in meinen Büchern nicht so sehr darum, wie kann ich das Glück vor allem steigern, aber eher, was kann ich tun für meine Zufriedenheit, diese eher stabile Komponente, die ich mitnehme in den Alltag.
Ja, ich finde es auch die deutsche Sprache ist eine wunderbare Sprache, weil man in den Begriffen so viel Aufladung bekommt. Und wenn Sie sagen Zufriedenheit, da finde ich auch eine schöne Botschaft. Wie finde ich zum inneren Frieden, zufrieden finden? Und das ist aber in heutige turbulente, nicht immer friedenvolle Zeit eine sehr große Herausforderung. Und dem Viktor Frankl wird ein sehr berühmtes Zitat zugeschrieben, auch wenn es nicht von ihm stammt. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und wie ich den Raum betrete, und das ist meine letzte Freiheit. Und da greifen Sie, glaube ich, auch diesen Gedanken jetzt nicht implizit, aber metaphorisch schon auf, oder?
Ja, richtig. Es ist eigentlich genau das. Also der Reiz da draußen kann ich nicht beeinflussen. Also manchmal kann ich ja schon meine Umgebung gestalten, keine Frage. Aber es gibt Situationen, wo ich den Reiz da draußen nicht beeinflussen kann. Aber dann die Haltung, mit der ich quasi diesen Reiz begegne, das kann ich ja schon beeinflussen. Und natürlich, Viktor Frankl hat da natürlich auch extreme Umstände erlebt. Er war ja in einem Konzentrationskampf, und die Umstände sind natürlich absolut traumatisierend, sind dramatisch. Nichtsdestotrotz hat er immer das Gefühl auch gehabt, wie ich am Ende mit meinem Inneren damit umgehe, das kann ich beeinflussen. Und das bringt mich dann auch gleich zu meinem Forschungsgebiet. Das ist das Thema der Selbstregulation. Und es ist genau die Selbstregulation, die mir erlaubt, um meine innere erste Reaktionstendenz auf eine bestimmte Reaktion zu erkennen und zu regulieren, damit ich quasi eine Reaktion auswählen kann, die für mich am besten passt. Und das anhand von einem ganz konkreten Beispiel, weil das jetzt vielleicht schon mal ganz abstrakt klingt, also vielleicht ein Beispiel, was wir alle schon mal kennen. Also lass uns mal sagen, bei der Arbeit, wir haben eine Präsentation gehalten oder einen Bericht geschrieben und wir bekommen unerwartet sehr negatives Feedback. Dann ist es ganz normal, dass spontan die erste Reaktionstendenz, die hochkommt, ist vielleicht, ich fühle mich enttäuscht, ich fühle mich wütend, vielleicht spüre ich den Impuls zu unterbrechen und meine Meinung zu verteidigen. Aber am Ende erlaubt die Selbstregulation es mir, um genau diese erste Reaktionstendenzen, um davon eher einen Abstand zu nehmen und dann zu betrachten, okay, wie möchte ich dann eigentlich reagieren? Möchte ich wirklich mit Wut reagieren oder möchte ich quasi mit Frustration reagieren? Und das genau ist diese Selbstregulation. Wie kann ich diese emotionale Tendenz regulieren, quasi, damit ich meine Reaktion auswählen kann? Das ist genau das Thema zwischen Reiz und Reaktion. Gibt es einen Raum? Das ist meine Entscheidungsfreiheit. Und mit Selbstregulation kann ich diesen Raum quasi noch größer gestalten.
Frau Dr. Notterberg, aber da sind wir jetzt wieder auf der rationalen Ebene und es ist die Frage, wie ich diese Selbstregulation trainiere. Man kann ja auch, wenn wir das ein bisschen abschichten und die Frage aufwerfen, ich habe einen Vortrag gehalten, bleiben wir in Ihrem Beispiel, und es gab 10 exzellente Feedbacks. Und dann kommt eine einzige Botschaft, die sagt, da hast du 3-mal aber dich vielleicht gar nicht so präzise geäußert, das ist zwar keinem aufgefallen, aber ich fand das so nicht ganz gut. So, und die ersten 10 positiven Botschaften sind auf einen Schlag weg und da bleibt diese Botschaft hängen. Da gibt es ja auch evolutionsgetriebene Mechanismen, die das befeuern, aber vielleicht können Sie das erläutern, weil da greift die Selbstregulation besonders stark ein.
Ja, also schönes Beispiel, das mit dem Feedback. Also wir bekommen 10-mal positives Feedback oder 10 Teile positives Feedback und 1 Teil oder 2 Teile negativ. Und das, was wir uns merken, das, was uns beeinflusst, ist vor allem das Negative. Das Beispiel, was ich jetzt angebracht habe, hat sehr viel zu tun mit, auf Englisch nennen wir das den Negativity Bias, oder ich denke, frei übersetzt ist das eine Negativitätsverzerrung, und hat vor allem damit zu tun, dass vor allem in der Vergangenheit die Sachen, die wirklich eine Gefahr bedeutet haben, was mit einer eher negativen Stressemotion zusammenhängt, genau die Dinge, die waren wichtiger für das Überleben als die positive Sache. Also das Beispiel, was manchmal gebracht wird, ist damals, wir stehen in einem Wald, also ein Mann steht in einem Wald, es gibt eine unglaublich attraktive Frau und gleichzeitig gibt es einen Tiger, sie werden ja wegrennen. Ja, weil der Tiger ist natürlich viel wichtiger für das Überleben, das ist eine Gefahr, wir rennen weg. Und das haben wir jetzt noch immer in uns. Also das heißt, dass die Dinge, die mit einer negativen Emotion verknüpft sind, die werden etwas schneller gesehen werden, etwas stärkere emotionale Reaktionen auslösen, als die Dinge, die mit eher einer positiven Emotion zusammenhängen. Und das macht natürlich, dass die Selbstregulation da wirklich sehr gefragt ist oder mal herausgefordert wird, würde ich mal sagen.
Also man kann ja sagen, wir sind eigentlich Evolutionssieger, weil die Leute, die zu sich sehr gefreut hatten über 8 Teile positiven Feedback, sind eigentlich ausgestorben, oder?
Mhm. Ja, das sind dann vielleicht auch die Menschen, die weniger wegrennen würde, wenn es echt eine Gefahr gibt. Also von daher, es hat absolut Sinn gemacht, dass wir so reagiert haben.
Und wenn man diese Selbstregulation in dem Kontext aufgreift, wäre ein passender Begriff als Alternative, was vielleicht man gut einsetzen kann, eigentlich Frustrationskompetenz. Ja, das ist, weil wir werden ja permanent frustriert und wir müssen die Frustration irgendwie wegregulieren.
Mhm.
Und jetzt stelle ich die Frage, wie macht man das eigentlich, wenn man das aus dem rationalen, im verinnerlichten Zustand zufrieden finden will?
Ja. Mhm. Ja, also hier gibt es einen ganz großen Unterschied in der Forschung zwischen kognitiver Selbstregulation und non-kognitiver Selbstregulation. Das klingt erstmal kompliziert, aber ich werde es versuchen, so leicht wie es geht, auch zu erklären. Aber die kognitive...
Sie können auch anspruchsvoll erklären. Wir haben ein super Publikum, Frau
Dr.
Motte.
Okay, sehr schön.
Die verstehen alles.
Oh, ja. Super, sehr gut, ja. Also die kognitive Selbstregulation bedeutet, dass ich rational versuche, meine Gedanken so neu zu strukturieren, damit ich eine Situation anders wahrnehmen werde und damit auch eine andere Emotion verursache. Das heißt, wenn ich zum Beispiel morgen ein sehr schweres Meeting habe und ich schon mit Stress heute reagieren, könnte ich versuchen, das gleiche Meeting auf eine andere Weise wahrzunehmen. Zum Beispiel, das ist eine tolle Chance, das ist eine tolle Herausforderung. Und damit diese Wahrnehmung quasi zu einer neuen, schöneren Emotion führt. Das ist kognitive Selbstregulation. Das Problem ist, dass die kognitive Selbstregulation, die braucht eine Gehirnstruktur, die eine limitierte Kapazität hat. Also wenn ich viel mentale Kapazität habe, hier im Moment zur Verfügung, dann klappt das super mit dieser Neustrukturierung von meinen Gedanken. Allerdings, die Gehirnstruktur hat eine limitierte Kapazität. Das heißt, ich brauche auch etwas anderes, wenn ich zum Beispiel mental sehr müde bin oder wenn die Emotion so stark ist, brauche ich etwas anderes, als rein alleine zu sagen, jetzt werde ich die ganze Situation mal neu bewerten, vielleicht auf eine positive Art, damit es mir besser geht. Und dann kommen wir in den Bereich, und für mich ist das wirklich ein wahnsinnig wichtiger Bereich, das ist der Bereich der non-kognitive Selbstregulation. Das heißt, es geht nicht darum, meine Gedanken neu zu strukturieren. Es geht darum, eine Emotion, auch wenn es ganz schwer ist, wenn ich mich sehr frustriert fühle, die Emotion zu reduzieren auf eine Art und Weise, ohne dass ich quasi mein mentales Speicher benutze oder mich anfange, gedanklich auseinanderzusetzen über die Situation.
Frau Dr. Notabert, aber jetzt kommen wir kurz zum ersten Punkt, kognitive Selbstregulation. Sie sprechen ja von dieser mentalen Kapazität. Ist das das, was Ego-Depletion auch ist, wo man einfach irgendwann die Reserven, die bei einem vorhanden sind, erschöpft und dann einfach deutlich kürzer angebunden ist und eine Zündschnur hat, die viel, viel schneller abbrennt? Ist das das?
Genau, es ist genau das. Also in diesem ganzen Bereich der Selbstregulation, vor allem wenn es geht um Frustration, so wie Sie angesprochen haben, gibt es 2 Gehirnregionen, die die Hauptrolle spielen, würde ich mal sagen. Also die erste Gehirnregion, das sind die sogenannte Amygdala. Und die Amygdala, die sind sehr klein, stecken tief im Gehirn. Die sind super wichtig für das Überleben. Also wenn es echt eine Gefahr gibt, dann werden die sofort eine Fight, Flight oder Freeze-Reaktion in Gang setzen und ich werde kämpfen oder wegrennen. Aber in Situationen, wo es keine echte Gefahr gibt, zum Beispiel ich bekomme negatives Feedback, da werden die ja auch aktiv und dann verursachen die ein Gefühl der Frustration. Und diese Amygdala-Aktivität, die kann mich dann blockieren in eine komplett andere Gehirnstruktur, die ich ja brauche für meine Selbstregulation, für meine kognitive Fähigkeiten. Und die andere Struktur, der zweite Hauptspieler, das ist der Präfrontalkortex. Und so wie das Wort das sagt, das ist eine Gehirnstruktur, die ganz vorne in meinem Gehirn liegt, also präfrontal. Und die Struktur hat eine limitierte Kapazität. Deswegen habe ich gesagt, mentale Speicher. Manchmal vergleiche ich das mit einer mentalen Batterie. Und diese mentale Batterie, die brauche ich natürlich, um eine Situation neu zu bewerten und auf vielleicht eine positive Art und Weise zu betrachten. Aber wenn diese mentale Speicher sehr herausgefordert ist oder vielleicht leer ist nach einem schweren Tag, dann fällt uns das gar nicht mehr so leicht, um eine Situation neu zu betrachten. Und dann werden die Amygdala einfach präsenter und dann spüre ich vor allem Frustration und wenig Freiraum, um überhaupt mit dieser Emotion umzugehen.
Aber wenn wir bei der kognitiven Selbstregulation bleiben und bei diesem mentalen Speicher oder bei der mentalen Batterie, da gibt es ja zwei Wege, damit umzugehen. Sie können die Batterie größer machen von der Kapazität und Sie können das immer besser oder langsamer leeren. Ja? Und was sind die möglichen Ansätze, quasi schon kognitive Ressourcen so zu gestalten? Ich würde vermuten, Ernährung, Schlaf, Sport. Die helfen uns, da bestimmt auch besser unterwegs zu sein.
Ja, genau. Es gibt da unglaublich vieles, was wir tun können. Also vor allem das, was ich angesprochen habe, so Ernährung, Sport, Schlaf und so weiter. Das ist genau non-kognitiv, weil ich mich nicht unbedingt mit meinen Problemen auseinandersetze. Aber rein alleine, wenn ich diese Aktivitäten integriere in meinen Alltag, was wird passieren? Der Präfrontalkortex, die mentale Batterie, wird nicht so schnell geleert. Nicht, dass sie größer wird. Ich weiß auch nicht, was die Forschung dazu sagt. Ich denke nicht, man kann sie größer machen, aber man kann sie stärken, indem wir sie anders benutzen und indem wir die Amygdala-Aktivität reduziert behalten. Weil die Amygdala-Aktivität ist quasi der größte Energiefresser von meiner mentalen Batterie. Und wenn ich die Amygdala im Griff bekomme mit anderen Strategien, non-kognitive Strategien, dann habe ich viel mehr mentale Batterie verfügbar für andere Aufgaben. Und diese Strategien, die ich anwenden kann, so wie ich schon gesagt habe, Schlaf ist absolut das eine. Also das ist, die Forschung dazu hat schon so viel gezeigt. Guter, gesunder Schlaf ist so extrem wichtig. Das sollte für uns alle Prio Nummer eins sein. Und da gibt es so viel, was wir tun können. Ernährung, Sport, auch Bewegung, Bewegung in der Natur. Also Natur, da war ich auch, als ich da in die Forschung reingeschaut habe, sehr überrascht, in was für ein großer Erholungseffekt Natur auf uns hat. Das war mir nicht so bewusst, also dass es da so viel Forschung dazu gibt. Aber das, wo ich vor allem geforscht habe und das, was ich auch extrem spannend finde, das ist das ganze Thema der Achtsamkeit. Weil Achtsamkeit noch immer, also wenn man die Forschung anschaut, ein der größten Dinge ist quasi, die ich benutzen kann oder integrieren kann in den Alltag, um die Amygdala-Aktivität zu reduzieren.
Aber die Achtsamkeit verstehen Sie nicht im Sinne der 40 Minuten Meditation, sondern Sie begreifen das im Sinne gegen den wandernden Geist unterwegs zu sein, oder?
Beide, beide. Also Achtsamkeit besteht aus Meditation und besteht auch als eine Qualität quasi in unserem Alltag. Und wenn wir das jetzt als Meditation betrachten, dann geht es wirklich darum, dass wir eine bestimmte Übung durchführe, wo wir sitzen. Das kann 5 Minuten sein, kann ja auch 40 Minuten sein. Aber die Achtsamkeit besteht auch als Lebensqualität. Und Achtsamkeit bedeutet hier mit einem, ja, einem nicht bewertenden Geist quasi uns selbst und auch die Welt draußen betrachten. Und dazu ist Akzeptanz zum Beispiel ganz wichtig. Akzeptanz vom Hier und Jetzt. Ja, also auch wenn ich hier und jetzt zum Beispiel eine Frustration erfahren würde, rein allein, dass ich dieses Gefühl anerkenne und sage, okay, ich fühle jetzt die Frustration und das ist okay, rein allein damit schon wird die Frustration auch sich reduzieren. Also es geht wirklich in beide Richtungen, als Lebensqualität und auch als Meditation.
Aber wenn Sie schon in Ihrem Buch, die Forschung sagt ja, dass wir ungefähr 50.000 bis 70.000 Gedanken am Tage haben, und diese Gedanken sind die größten Gegner der Achtsamkeit, vermute ich.
Ja, es ist wie soll ich das sagen? Wenn ich jetzt keine Gedanken hätte, würde vielleicht die Achtsamkeit schwer zu beschreiben sein, würde ich mal so sagen. Aber das Gehirn produziert, genau wie Sie sagen, unglaublich viele Gedanken, die ganze Zeit. Ja, das können wir nicht vermeiden. Und es gibt vor allem in unserem Gehirn ein Netzwerk, was eine sehr dominante Rolle spielt in dem Triggern von meinen Gedanken. Und dieses Netzwerk heißt auf Englisch das Default Mode Network. Und das ist so quasi, ich würde sagen, unsere Standardeinstellungen. Die versuchen ständig zu aktivieren und die versuchen, meine Gedanken zu triggern. Das merken wir, wenn wir eine Pause machen oder wenn wir nicht schlafen können, die Gedanken, die drehen auf Hochtouren. Und bei Achtsamkeit ist es ja so, dass wir in unserem Gehirn ein anderes Netzwerk aktivieren. Das ist ein Netzwerk, das nennen wir das Direct Experience Netzwerk, also das direkte Wahrnehmungs- oder direkte Erfahrungsnetzwerk. Und sehr wichtig hierbei ist, dass diese beiden Netzwerke in unserem Gehirn können nicht gemeinsam aktiv sein. Das heißt, die
Aktivität. Entweder oder.
Entweder oder, genau. Und das ist wirklich ganz wichtig, weil das bedeutet, dass wenn wir das Direct Experience Netzwerk, wenn wir dieses Netzwerk aktivieren in unserem Gehirn mit Achtsamkeitsübungen, automatisch deaktivieren wir das sehr dominante Netzwerk, was ständig meine Gedanken triggert. Also von daher ist die Achtsamkeit oder das ist der Kern von Achtsamkeit. Hier und jetzt spüre ich etwas ohne Bewertung. Zum Beispiel mein Atem oder meine Körper oder meine Hände, meine Füße. Und dein Gehirn ist nicht in der Lage, gleichzeitig zu spüren und zu denken. Das heißt, Achtsamkeit, dabei geht es darum, hier und jetzt zu spüren, urteilsfrei. Natürlich, die Gedanken kommen wieder. Das ist das Default Mode Network. Oder ich nenne das auch der Affe im Kopf, der ständig wieder aktiv wird. Und das ist okay. Also es gibt da nur eine Regel, mit dem Affe kämpfen wir nicht. Weil desto mehr ich mit meinem Affe kämpfe, desto lauter wird er. Also wenn der Affe kommt, einfach anerkennen, okay, der Affe ist da, ist ja okay. Und das ist der Moment, wo ich wieder meine Aufmerksamkeit zum Spüren bringe.
Frau also, Dr. Mutterbett.
Ja?
Nee, ich wollte nur das aufgreifen, was Sie jetzt beschreiben. Wenn man jetzt unser Beispiel, 3 Uhr nachts, man wacht auf, da kommt der Affe, sagt hi. Ich bin wieder da und so der innere Kritiker, der sich mit dir auseinandersetzt. Und du sagst, naja, weißt du was, ich fange jetzt mit meinen Füßen an, die spüre ich jetzt. So, und wie geht es denn? Und wie kann man mit ihm tanzen und nicht kämpfen mit dem Affen, ja, damit es funktioniert?
Also vor allem beim Schlafen, ich glaube, viele von uns kennen das. Es ist eine große Herausforderung, weil in der Nacht das Default Mode Network, wenn es aktiv wird oder der Affe im Kopf wird aktiv, ist der, hört man ihn es sehr laut an, weil alles andere leise ist. Und vor allem, weil es so geht gegen dem, was wir uns wünschen in dem Moment, nämlich, dass wir schlafen. Und das, was viele von uns tun, ist, die gehen im Gespräch mit dem Affe und sagen, ey, jetzt nicht, ich sollte eigentlich jetzt schlafen. Und wenn ich jetzt weiter irgendwie mich beschäftige mit meinen Gedanken, dann schlafe ich nicht genug, dann wird es morgen nur schlimmer und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich kämpfen wir mit dem Affe. Aber das Ironische ist, dass der Affe dann lauter wird. Das nennen wir auch in Psychologie die Ironic Rebound Effect. Also der ironische Rückkopplungseffekt, was vor allem in der Nacht dann aktiv ist. Ich versuche, meinen Affe zu leise zu bringen, ich versuche zu schlafen, aber das Umgekehrte passiert.
Jetzt denke nicht an rosaroten Elefanten, hilft nicht, nicht an den rosaroten Elefanten zu denken. Das ist ja kein Mythos, das ist tatsächlich die Realität.
Absolut, absolut, ja. Das wurde auch sehr stark erforscht, weil das genau Kern ist von ganz vielen psychischen Problemen. Menschen, die mit störenden Gedanken zu tun haben und die diese störende Gedanken reduzieren wollen, das ist das Erste, was man eigentlich sagt, ist nicht zu kämpfen mit diesen Gedanken oder mit diesen Gefühlen. Und auch in der Nacht ist es viel besser, dass ich sage, ey, ich schlafe jetzt gerade nicht und das ist total okay. Das ist viel besser, dann werde sie viel schneller einschlafen, als wenn sie sagen würde, ah nee, ich sollte jetzt doch schlafen und das geht so nicht und wieder diese Gedanken und sag, okay, Affe, du bist ja da, ist okay, ich schlafe jetzt nicht, ist jetzt halt so. Rein allein eins, diese Situation zu akzeptieren, beruhigt das ganze System. Zweites, dann genau wie Sie sagen, was helfen kann, ist den Körper zu spüren. Ich spüre zum Beispiel, ich kann eine Art von Bodyscan tun. So, ich spüre meine Füße, meine Beine, meinen Bauch, meinen Rücken, meinen Kopf oder ich spüre einfach den Atem. Und beim Spüren alleine wird das Default Mode Network oder der Affe im Kopf sich langsam beruhigen. Und dann ist die Chance die größte, dass sie am Ende auch wieder einschlafen.
Und wir haben ja darüber gesprochen, dass evolutionsbedingt diese Affe tendenziell negativ angehaucht ist, weil er ja uns schützen möchte. Ich meine, er hat ja extrem positive Absicht. Er will ja uns nicht kaputt machen, der will uns helfen zu überleben. So muss man das ja auffassen. Mhm. Jetzt können wir diesen Affen trainieren, so dass er vielleicht in unserem Fokus nicht so negativ wird, weil so viele Tiger da draußen sind ja nicht mehr. Vielleicht können wir ihm das erklären. Gibt es da Möglichkeiten, ihn auszubilden?
Ja, definitiv, ja. Also nicht zu einem gewissen Level, wo wir gar keine Aufmerksamkeit für die Probleme mehr haben werden. Das wird noch immer der Fall sein. Und vielleicht noch mal zuerst, bevor ich dann auch erzähle, auch wie das im Prinzip geht, ist, die Forschung hat gezeigt, dass wenn wir viel Amygdala-Aktivität haben, das heißt viele Gefühle von Stress oder Frustration, dann wird das Default Mode Network noch mehr unsere Gedanken triggern, die uns erinnern an unsere Sorgen. Und diese Gedanken triggern dann wiederum die Amygdala mehr. Dann kommen wir so in einem wiederkehrenden Kreis zurecht. Und das ist natürlich, jeder weiß, was das ist, so dieser wiederkehrende Kreis. Also eins, was wichtig ist, damit wir auch unsere Aufmerksamkeit ändern können, ist zuerst mal aus diesem Kreis herausgehen. Und dafür lohnt sich Achtsamkeit super. Weil Achtsamkeit, was tun wir? Wir spüren hier und jetzt und diese ganze Kreisbewegung wird einfach ausgeschaltet.
Also wenn ich jetzt Teller abwasche, dann wasche ich Teller ab. Also, genau. Und dann spüre ich das Wasser, spüre ich das Glas und so weiter und so fort. Ja.
Genau, sehr gut. Und natürlich, das klingt jetzt einfach, aber das ist das, wie Sie wissen, nicht. Also sehr wahrscheinlich kommt der Affe noch tausendmal dazwischen. Aber das ist der Moment, wo die wieder sagen, okay Affe, ich habe dich gehört, aber jetzt spüle ich einfach die Teller. Und sie bringen ihre Aufmerksamkeit wieder zurück zum Spüren, zum Spülen. Also rein alleine das macht das, wenn ich das regelmäßig tue, dann werden meine Amygdala weniger aktiv und werde ich automatisch weniger meine Aufmerksamkeit lenken auf meine Probleme und auf alles da draußen, was schlecht läuft. Also das ist erstmal wichtig. Also zuerst mal schauen, wie kriege ich die Amygdala-Aktivität runter. Achtsamkeit hilft, Natur hilft, Bewegung hilft, Schlaf hilft. Das erst ist mal wichtig. Und dann, was helfen kann, ist, dass ich ganz bewusst meine Gedanken lenke auf, was gut ist in meinem Leben. Und jeden Tag passieren in meinem Alltag tausend tolle Sachen. Und das Erste ist, ich bin heute aufgewacht und ich habe weiter geatmet, die Sonne hat geschienen, es war frische Luft draußen. Es gibt tausend schöne Sachen, die wir nicht mehr wahrnehmen. Aber das können wir trainieren. Und eine einfache Art, das zu trainieren, ist aufzustehen und schon bewusst zu schauen. Ich nenne mich zum Beispiel mal drei Sachen, worauf ich mich freue. Und ich habe mehr als drei Sachen, worauf ich mich freue. Und wenn man das regelmäßig tut, dann merkt man, dass das nicht komplett zu einem Automatismus wird, aber man wird viel schneller denken an die positive Sache, die auch ablaufen. Und das hilft und das kann man definitiv trainieren. Am Anfang fühlt sich das ein bisschen künstlich an, weil man denkt, ich gehe gerade durch eine mega große Krise und jetzt soll ich noch mal erzählen, auch auf welche Sache ich mich freue. Aber auch da geht es. Ja, es gibt immer etwas, worauf wir uns freuen können oder die gut sind in unserem Leben.
Deswegen funktionieren auch die Dankbarkeitsjournale so erfolgreich, weil viele Dinge, die wir haben, haben 7 Milliarden Menschen nicht. Ja, das heißt, alleine das zu verstehen, hilft einem. Und auch die Gesundheit ist etwas, auch was ein Privileg darstellt, und ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein kranker Mensch hat nur eins oder ein Problem oder nur einen Wunsch. Das sind so Themen, wo man sehr, sehr viel draus machen kann. Ich bin sehr stark von Jens Kossen beeinflusst worden und der hat folgendes Labeling vorgeschlagen für den Affen, wenn man nachts aufwacht und vom Affen kommen ja immer wieder so die ähnlichen Botschaften. Und er sagte, man könnte vom Affen so die 10 Lieder als Hitparade aufstellen und sagen, aha, heute spielen wir Nummer 3 ab. Und dann bekommt man so die emotionale Distanz zu diesem Lied der negativen Botschaften und dadurch wird es auch entspannt.
Ja. Ja, total schönes Beispiel, weil es auch ein bisschen eine humorvolle Art und Weise ist, um umzugehen mit den Botschaften, die mein Affe mir immer wieder gibt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann so eine emotionale Distanz führen kann.
Und ich habe über die deutsche Sprache gesprochen. Viele beschweren sich sehr viel, was sie dabei nicht merken, dass sie sich beschweren. Sie machen sich schwerer. Mhm. Ja, und sie schlagen vor, dass man so ein Jammerfasten als Instrument nutzt. Was ist ein Jammerfasten, Frau Dr. Notteberg?
Ein Jammerfasten ist eine Phase, wo man ganz bewusst darauf achtet, nicht zu jammern. Und es geht dabei nicht darum, dass man nicht über die eigenen Probleme reden sollte. Also es ist durchaus auch gezeigt worden in Wissenschaften, dass wenn wir Probleme haben und wir reden darüber mit einer Person, dass dieses Aussprechen meiner Emotionen, dieses Kurzteilen, das hilft auch, um die Emotionen zu regulieren im sozialen Kontext. Aber eine Geschichte ständig wiederhole, reaktiviert jederzeit wieder meine Amygdala-Aktivität. Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und ich habe super lange gewartet an der Kasse und da ist alles schief gelaufen. Ich komme zu Hause an, was mache ich? Ich erzähle meinem Mann das, ich erzähle meinen Kindern das, ich bin später am Telefon mit einer Freundin, wiederhole das bei einer Freundin nochmal. Und was passiert? Ich habe 4 oder 5 Mal mein eigenes Gift getrunken, weil ich mit meinem Jammern jedes Mal meine Amygdala aktiviert habe und damit hat sich an der Situation im Supermarkt ja gar nichts geändert. Und das ist das Jammerfasten und das, was ich auf jeden Fall auch mal empfehlen würde an alle, die zuhören, ist, frag mal an Menschen, mit denen sie zusammenwohnen, jammere ich dann eigentlich viel, beschwere ich mich viel? Ich bin sehr überrascht worden, ich habe es meinen Kindern auch mal gefragt und die haben natürlich sofort gesagt, so, ja Mama, natürlich. Du jammerst auch viel und du beschwerst dich auch. Und ich bin mir davon bewusst geworden, dass das an viele Stellen ein Automatismus ist, um genau die negative Sache anzudeuten und darauf zu achten in so einer Jammerfastenpause. Und auch wenn wir das Bedürfnis haben, nochmal so eine Geschichte zu erzählen, einfach mal sein zu lassen und erzähl etwas Schönes. Weil Leute fragen, ey, wie geht's dir heute? Und sie wollte gerade irgendwie eine Geschichte erzählen über was schiefgelaufen ist. Einfach mal kurz innehalten und denke, nee, vielleicht erzähle ich es, was gut gelaufen ist. Und das Gespräch verläuft anders und sie fühlen sich definitiv auch besser dabei.
Aber jetzt sind wir wieder bei den mentalen Reserven. Ja, präfrontale Kortex muss dann noch gut aktiv sein, dass wir zwischen System 1 und System 2 unterscheiden können. Und das ist das, was Sie auch, glaube ich, von Kahneman mit aufgreifen. Mhm. Können Sie das vielleicht erläutern und vor allem die Frage beantworten, wie wir System 2 trainieren, um nicht sofort in diesem Modus der Beschwerde unterwegs zu sein, weil das ist ja ein Automatismus ist.
Ja, genau. Also das Modell von Kahneman ist im Prinzip sehr stark ähnlich an oder gehört zu dem ganzen Thema der Selbstregulation. Also wir haben System 1 und wir haben System 2. Also wie ich das jetzt im Buch betrachtet habe, ist eher so das Neurowissenschaftliche betrachtet. System 1, das, was spontan aktiv wird, das sind eher die emotional getriebene Reaktionstendenzen. Also wieder, ich nehme mal das gleiche Beispiel. Ich bekomme negatives Feedback und mein erster Impuls wäre vielleicht, ich unterbreche und ich verteidige meine Meinung. Ja, das ist mein System 1, mein emotionales System, was sofort aktiv wird und mich versucht, zu dieser Handlung rübergehen zu lassen. Dann haben wir System 2, was eher über mein Präfrontalkortex läuft, was dann sagt so, Moment mal, was läuft hier gerade ab? Und gibt es keine andere Reaktion, die vielleicht sinnvoller ist? Vielleicht mal kurz abzuwarten, vielleicht mal schauen, vielleicht geht es deinem Chef gerade nicht gut oder eine ganz andere Reaktion. Aber wir haben alle schon mal gespürt, dass in emotionalen Situationen ist dieses System 1 extrem dominant, weil System 2 läuft über den Präfrontalkortex. Und der Präfrontalkortex hat eine limitierte Kapazität, ist wie eine mentale Batterie. Und wie trainiere ich jetzt die beiden? Da kommen wir wieder zum Thema Selbstregulation. Eins, um dieses Emotionale zuerst mal Raum zu geben. Also es gibt einige Tricks, die wir anwenden können. Achtsamkeit hatten wir schon gesehen. Wenn ich regelmäßig Achtsamkeit praktiziere, dann wird System 1 sich sowieso beruhigen und dann bekommt es mehr Raum für System 2. Dann wird meine negative emotionale Reaktion nicht so groß sein, weil die Amygdala sich beruhigen durch die Achtsamkeit-Praxis. Aber das, was ich auch gerne empfehle, ist, dass in Situationen, wo wir das Gefühl haben, System 1 und 2 sind in großem Konflikt und System 1 ist wirklich sehr groß und ich kann es nicht bewältigen, einfach kurz nichts tun. Auch wenn es nur 10 Sekunden ist, mal kurz abzuwarten. Das ist sehr schwer, weil System 1 kann sehr dominant sein und sagt, sofort reagieren, sofort kämpfen. Aber glauben Sie mir, Ihre Reaktion wird qualitativ viel, viel besser sein, wenn Sie mal kurz abwarten. Weil die Amygdala,
das meinen Sie jetzt, physische Zeitpunkt zwischen Reiz und Reaktion, einfach nicht nur den Raum zu betreten, sondern zuerst vor der Tür zu stehen, zu sagen, wir warten jetzt 10 Sekunden.
Genau. Und wenn alle Menschen auf diese Welt kurz warten würden, wenn sie von Amygdala-Aktivität getrieben sind, ich verspreche es Ihnen, die Welt würde ganz anders aussehen. Und es ist sehr selten so, dass Ihre Reaktion sofort da sein muss. Problem ist, es fühlt sich anders an, weil die Amygdala, die sagen, kämpfen oder wegrennen oder laut werden. Aber da kurz zu warten, das ist am Ende unsere Entscheidungsfreiheit und damit kommt eine sehr große Kredibilität. Ja, also es gibt so ein Spruch, a wise man once said nothing. Dieses mal kurz nichts sage an dem Moment, wo wir emotional sind. Wir brauchen uns sogar nicht eine bessere Reaktion zu überlegen. Einfach kurz nichts tun, kurz abzuwarten.
Durchatmen.
Durchatmen.
Durchschnaufen.
Genau. Durchschnaufen. Und das ist super wichtig. Und das ist am Ende sich leicht zu merken. Ich sage nicht, das ist leicht umzusetzen, aber mehr braucht es nicht. Kurz abzuwarten und Ihre Reaktion wird definitiv eine bessere sein.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Frau Dr. Notterbert, wir haben mal mit Dr. Nails gesprochen. Ja, der hat ein Buch geschrieben, Das erschöpfte Gehirn. Ja, es ging ja am Ende des Tages genau um diese Ego-Depletion. Und er hat noch ein Areal im Gehirn hervorgehoben, das auch sehr wichtig war, Hippocampus. Wie ist Ihre Einschätzung dazu und welche Rolle spielt dieses Areal?
Also der Hippocampus ist ein Teil von unserem limbischen System. Also wir haben tief im Gehirn haben wir eine Versammlung von Gehirnstrukturen, die gemeinsam das limbische System ausbilden, das limbische System. Und die Amygdala sind auch Teil davon. Ja, und die Amygdala, so wie ich schon erklärt habe, wichtig für unsere Emotionen, vor allem Angst, Stress, Flucht und so weiter. Aber ein Teil von diesem limbischen System ist auch der Hippocampus. Und der Hippocampus spielt eine wesentliche Rolle für die Verarbeitung zum Beispiel von spatialen Informationen, also wie kenne ich meinen Weg aus und so weiter. Aber zweitens ist es auch extrem wichtig für das Gedächtnis. Und wenn man die beiden Strukturen im Gehirn anschaut, dann sieht man, dass diese beiden Strukturen anatomisch nebeneinander sind. Die arbeiten stark zusammen. Das heißt, dass meine Amygdala hier, wenn die aktiv werden, dann aktivieren die auch mein Hippocampus. Und der Hippocampus wird sich dann draußen merken, was gerade los ist. Und das führt dazu, dass wir sehr oft auch die Dinge, die für uns emotional wichtig sind, dass wir die uns leichter merken als die Sachen, die uns nicht emotional wichtig sind. Zum Beispiel, wenn es eine große Gefahr da draußen gab, lass uns mal sagen, dass bei Ihnen im Dorf gab es eine unglaublich große Brenngefahr an einem Punkt zum Beispiel, dann merken Sie sich unglaublich viele Sachen ab, zum Beispiel, was Sie getragen haben von Klamotten, mit wem Sie diese Nachricht erfahren haben, obwohl das für das Event selbst nicht wichtig war, aber nur, weil der Hippocampus an dem Moment auch getriggert worden ist. So funktioniert die Arbeiten sehr stark zusammen. Allerdings ist es so, dass wenn wir sehr viel Amygdala-Aktivität haben, über eine sehr lange Zeitspanne, dann wird der Hippocampus beeinträchtigt und bekommen wir Probleme mit dem Gedächtnis. Und das merken viele Leute, dass sie Probleme haben, sich Dinge zu merken, wenn sie unter großem Stress stehen. Aber das Schöne ist, dass die Forschung auch gezeigt hat, dass wenn die Amygdala wieder runtergeht, zum Beispiel mit Achtsamkeit, dass das Gedächtnis sich auch wieder verbessert.
Die Punkte, die Sie jetzt auch erwähnt hatten, in Bezug zum Beispiel auf schöne Ereignisse oder intensive Ereignisse. Und das, die Schlussfolgerung oder eine der Schlussfolgerungen könnte ja sein, um ein gutes Leben, jetzt in Anführungszeichen gut, weil das für jeden das etwas anderes bedeutet, aber wenn wir ein schönes Leben führen möchten, brauchen wir sehr viele intensive Erfahrungen und Eindrücke. Deswegen ist zum Beispiel Reisen, neue Orte, so viele Premieren, so wichtig ist, um ein Leben, lebenswertes Leben zu führen, wo man sich noch dran erinnert, weil viele sind in so einem Hamsterrad gefangen, was immer im gleichen Modus operandi abläuft, wo diese intensive Erlebnisse gar nicht mehr entstehen.
Ja. Ja, es ist ja so, dass das, also warum unsere Emotionen so wichtig sind, ist das Gehirn, was es die ganze Zeit tut, es versucht vorherzusagen, was passieren wird. Ja. Und wenn etwas davon abweicht, dann entsteht bei mir eine Emotion. Positiv, zum Beispiel Überraschung oder Freude, oder negativ, zum Beispiel ich bekomme negatives Feedback, hatte ich ja auch gar nicht erwartet. Also das ist so die Funktion von unseren Emotionen, die geben uns die ganze Zeit Signale, da draußen passiert etwas, was abweicht von, was ich mein Gehirn gerade vorher gesagt hat. Und das genau macht auch neue Erfahrungen mit uns. Also wie Sie sagen, so zum Beispiel, wenn ich reise, dann passiert die ganze Zeit, passieren neue Dinge, die vor allem mit einer sehr tollen Emotion verknüpft sind. Und das sind dann auch die Erfahrungen, die wir uns leichter merken, weil sie genau diese Emotionen auch verursachen. Ja.
Super spannend. Und es gibt ja Gefühle und Emotionen. Man kann ja sagen, Emotionen sind Betriebssystem unseres Lebens. Und da will man natürlich bessere Emotionen haben und bessere Gefühle. Besteht hier nicht Gefahr, in so einen Kipppunkt zu geraten, wo man sich das Leben schöner redet, als es ist?
Ja, die Gefahr besteht natürlich immer, dass das passiert. An der anderen Seite, ich glaube, es wird so eine Gefahr, wenn wir dadurch reale Probleme nicht mehr sehen und ignoriere und damit zum Beispiel das eigene Leben in Gefahr bringen würde. Ich glaube, dann sprechen wir von
Gefahr. Wenn man nicht handelt, sozusagen.
Genau. Ja, genau. Dann, ich glaube, dann wird das tatsächlich problematisch. An der anderen Seite denke ich auch, wir alle kennen die Menschen rund um uns, die immer alles positiv sehen und betrachten und manchmal kann das sogar nerven, wo man denkt, siehst du da nicht, dass es jetzt gerade nicht so schön ist oder wie auch immer. Aber ich denke dann auch, wenn diese Person damit das eigene Leben nicht in Gefahr bringt und noch immer irgendwie das Leben auf eine konstruktive Art und Weise gestalten kann, dann finde ich es auch schön, dass die Person irgendwie da in ihrer Realität unterwegs ist.
Ist die Frage ist, wer mehr zufrieden findet. Ja?
Richtig, richtig, da, genau.
Das ist das, ja, woran man eigentlich dann gemessen wird. Ja? Und ich habe mich auch mit dem Thema Innergehen beschäftigt. Das kann, glaube ich, erwähnen Sie auch. Das ist Leistung ist im Leben, ist ja auch irgendwann abseits der Störungen möglich. Und diese Emotionen und negativen Gedanken können auch störend sein. Vor allem, wenn man jetzt im Tennis oder im Golfen ist. Das ist halt da, wo der Unterschied gemacht wird. Und Sie haben ja sehr viele spannende psychologische Tools. Wir haben über Akzeptanz gesprochen. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen. Aber es gibt ja auch bei Ihnen der Ansatz, dass man die negativen Gedanken benennt und dadurch die schwächt.
Ja, genau.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen, damit man das greifen kann?
Ja, es ist ein super spannendes Forschungsfeld. Also das ist so eine einfache Strategie, aber die unglaublich kraftvoll ist. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich also ich glaube, vor 15 Jahren oder so in der Forschung in diesem Thema geforscht habe, aktiv, ich hatte neulich damit angefangen, dann waren wir auf einer sehr großen Konferenz, mein Forschungsteam und ich, und dann kam die Botschaft raus von dem Professor, der das auch entdeckt hatte, ist, wenn wir unsere Emotionen benennen, dann werden sie weniger aktiv. Und wir alle waren, wow, ist es so leicht? Und tatsächlich ist es so leicht und das ist unglaublich wichtig, hat auch viel mit Akzeptanz zu tun. Aber um einfach mal ein Beispiel zu geben, Wenn Sie jetzt morgen unterwegs sind zu einer Person und Sie haben eigentlich keine Lust auf dieses Meeting, sagen Sie zu sich selbst ganz bewusst, es ist total okay, dass ich jetzt keine Lust habe. Ist total okay, ja. Und dieses sage, es ist okay, dass ich gerade das fühle, ich habe keine Lust oder ich fühle mich gestresst, das kurz auszusprechen und zu sagen, hey, das ist okay, dass ich die Emotion erfahre, das macht schon, dass die Emotion sich tatsächlich auch beruhigt. Und das ist etwas, was wir sehr oft auch spontan tun. Ich weiß nicht, ob Sie das schon beobachtet haben, aber wenn zwei Menschen sich anfangen zu streiten, dann sagt die eine Person, ah, ich bin gerade so wütend. Ja, das ist gut, weil die Person in dem Moment kurz sagt, das ist hier gerade mein Gefühl.
Selbstregulierend.
Genau. Und ich denke tatsächlich, dass die Natur da uns das schon mal vorgibt, was da gut ist, um einfach mal zu sagen, ich fühle mich gerade mega gestresst. Ja, und dann zu sagen, und das ist okay. Das ist nochmal ein wichtiger zweiter Schritt. Aber meistens machen wir das auch spontan, dass wir kurz unsere Emotionen benennen. Und auch in Interaktion mit anderen Menschen ist das sehr wichtig. Sei das jetzt mit Kindern oder sei das jetzt mit Kollegen und vielleicht mit dem Chef nicht so sehr, weiß ich nicht so gut, wie das ankommen wird. Aber wenn ein Kind voll frustriert ist und dann mal kurz so sage, ich sehe, dass du dich gerade wütend fühlst, ich sehe, dass das gerade für dich schwer ist, die Chance ist größer, dass die Emotion bei dem Kind sich beruhigt, als wir sagen würden, reiß dich doch jetzt mal zusammen, schaffst du schon. Kurz zu sagen, ey, ist
sei
okay.
Positiv.
Genau.
Da kann man sagen, und jetzt fangen wir mit Jammerfasten an. Und dann
richtig.
Das wird sehr, sehr gut ankommen. Vielleicht noch eine andere Frage zum Thema Multitasking. Sie sind aber kein Freund davon. Mhm. Warum ist das so gefährlich?
Multitasking, zuerst mal, was meine ich dann mit Multitasking und warum das dann negative Auswirkungen hat? Wir können unsere Aufmerksamkeit nur einer Aufgabe widmen. Ja, und was ist Multitasking? Das heißt im Prinzip, ich wechsle die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit zwischen zum Beispiel, ich schreibe gerade eine E-Mail und es kommt eine Nachricht rein über mein Handy und ich schaue mal kurz drauf. Das alleine ist schon Multitasking, weil wir ständig unsere Aufmerksamkeit wechseln.
Switchen.
Mhm. Genau. Und diese Switchen von Aufmerksamkeit ist unglaublich anstrengend für unseren Präfrontalkortex. Und der Präfrontalkortex hat schon eine limitierte Kapazität. Und diese limitierte Kapazität, das ist so wertvoll, die gut zu benutzen, aber wir verbrennen unglaublich viele Kapazität, indem wir ständig wechseln zwischen Aufgaben. Und ich glaube, das heutzutage in dieser Welt, wo wir alle ein Handy haben und ständig draufschaue, ich glaube, ist eine sehr große Herausforderung geworden.
Und Frau Dr. Notterwert, es gibt ja auch sehr viele Experimente, die aufzeigen, dass diese mentale Erschöpfung bei jedem auftritt. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvolle Experimente oder nicht Experimente, sondern Beobachtungen mit den Richtern, ja, die Urteilshärte je nach Hungergefühl oder je nach Uhrzeit sehr, sehr stark variieren. Können Sie das vielleicht erklären und dann vielleicht etwas empfehlen, wann wir die wichtigen Entscheidungen treffen sollen?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass der Präfrontalkortex, ich spreche mal kurz für Morgenmenschen. Das sind Menschen, lass uns mal sagen, die früh aufstehen, lass uns sagen, um 7 spätestens stehen die auf von Natur aus.
Das ist kein Mythos.
Und das, sorry, nee, das ist kein Mythos. Nee.
Also es gibt unterschiedliche Menschen.
Okay. Es gibt Morgenmenschen, es gibt Abendmenschen und es gibt auch noch mal Menschen zwischenin. Aber abhängig von was für ein Typ sie sind, werden sie ihren Präfrontalkortex auch anders einsetzen. Und deswegen sage ich mal ganz konkret, jetzt spreche ich mal kurz für Morgenmenschen. Das sind Menschen, die, lass uns sagen, spontan aufwachen. Irgendwann zwischen 6 und 8, würde ich mal sagen, wachen die Menschen spontan auf. Die haben die meiste kognitive Fähigkeiten, meiste Energie, um gute Entscheidungen zu treffen morgens. Also lass uns mal sagen, zwischen 8 und 10, 8 und 11 vielleicht. Dann gibt es so einen Moment und das Beispiel, was ich angeholt habe von Richtern, die irgendwie an einem Punkt Hunger bekommen und die schon erschöpft sind von einem ganzen Vormittag arbeiten, dann merkt man, dass die mentale Batterie am Ende des Vormittags sehr niedrig geworden ist und dass die Qualität der Entscheidungen absolut runtergeht. Und wichtig ist erstmal, dass Menschen für sich schauen, okay, bin ich eher ein Morgenmensch oder eher Abendmensch? Wann habe ich quasi meine meiste mentale Energie? Ich glaube, die meisten Menschen können das schon sagen, wann am Tag kann ich mich am besten konzentrieren und die wichtigsten Entscheidungen dann einzuplanen. Und für Menschen, die Morgenmenschen sind, sage ich sowieso keine wichtigen Entscheidungen nach 4 oder 5 nachmittags. Ja, dann ist die Qualität der Entscheidungen schon eine andere, als wenn wir das vormittags einplanen. Und für die Arbeitswelt würde ich sagen, weil wir da eine Mischung haben von Morgenmenschen, Abendmenschen und nochmal eine Mischung zwischendurch, denke ich wirklich, die wichtigste Moment, wo man Entscheidungen treffen kann, lass uns sagen, ist zwischen 10 und 11. Also ich denke, die wichtigsten Meetings am Tag für ein ganzes Team sollten diese Uhrzeit stattfinden, damit die meiste mentale Energie auch verfügbar ist.
Wow. Ich glaube, das hilft auch. Und also jetzt genervt, die wichtigen Entscheidungen zu treffen, wäre auch ungünstig. Lieber, so wie Sie sagen, Abstand nehmen, abwarten. Und es ist ja selten so, dass man auf Zack entscheiden muss, sondern man kann sich auch ein bisschen Zeit gönnen und sagen, okay, ich komme jetzt zur Ruhe, bevor ich hier meine Impulskontrolle verliere. Ja? Weil Impulskontrolle korreliert negativ mit erschöpftem Gehirn. Ja.
Absolut, absolut. Und ich denke auch, das ist etwas, was jeder kennt das, ja. Ich kenne das, Sie kennen das, alle Leute, die zuhören, die kennen das, diese mentale Erschöpfung. Und trotzdem bleibt es, finde ich, zu viel Tabu. Und ich finde es auch total okay, dass man das in Unternehmen auch anspricht. Und dass wir sehr offen sagen, im Moment bin ich halt mental erschöpft, ich treffe die Entscheidung erst nicht. Weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist. Ich treffe sie zum Beispiel erst in einer Stunde oder ich treffe sie am nächsten Tag. Für wichtige Entscheidungen, finde ich, sollte das offen angesprochen werden können, damit wir wissen, wir treffen nicht mal impulsive Entscheidungen, wo wir dann später negative Konsequenzen haben.
Und Sie erwähnen auch diese Studie aus Harvard, ich glaube, die Studie, die am längsten läuft, vermutlich, über 80 Jahre schon. Und da gibt es einen gemeinsamen Nenner für Wohlbefinden und glücklich sein und zufrieden zu kommen, das sind gesunde Beziehungen.
Genau.
Wenn man Alfred Adler zuhört, könnte man auch wie folgt formulieren, alle Probleme sind Beziehungsprobleme. Das heißt, die Beziehungen können eine Quelle des Glücks sein, aber auch des Unglücks. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit den Menschen um, die einem nicht gut tun?
Okay. Ja, die Studie, von der Sie reden, das ist die Studie, die tatsächlich schon sehr lange läuft und die gefunden hat, eine der wichtigsten Faktoren sind diese bedeutsamen sozialen Beziehungen. Und wir vergessen, glaube ich, zu oft, wie wichtig soziale Beziehungen sind, im positiven auch wie negative Sinne, weil fast jede Emotion würde nicht bestehen, wenn es keine sozialen Beziehungen gäbe. Also es gibt immer
weder positive noch negative.
Genau, weder negative noch positive. Wie wissen wir das, was Liebe ist, wenn es keine anderen Menschen gibt? Oder wie wissen wir zum Beispiel, dass Frustration ist oder Scham, wenn es jetzt keine anderen Menschen gäbe? Also unsere Emotionen sind eingebettet quasi in einem sozialen Kontext. Und wie gehen wir jetzt um mit Menschen, die mit negativen Emotionen verbunden sind? Es ist die Frage, muss die Person wirklich ein Teil sein von unserem Leben? Ja, das darf man sich ruhig fragen. Also ich finde auch, wenn es eine Person gibt, die unglaublich sehr negativ Auswirkungen hat auf uns, dürfen wir auch mal sagen, ich will die Person einfach nicht mehr in meinem Leben. Das ist okay. Wir müssen nicht mit allen befreundet sein. Wir müssen nicht mit allen eine aktive Beziehung haben. Das braucht es nicht zu geben. Wie ich die Beziehung dann beende, ist natürlich eine andere Sache, sollte ja auf eine respektvolle Art und Weise geschehen. Aber man darf ruhig auch sagen, mit dieser Person geht's halt nicht. Ja. Und sonst, es gibt natürlich, und das kennen wir alle auch, Menschen, die Teil sind von unserem Leben, die wir nicht wegdenken können. Die sind ja da. Und die sind für viele von uns eine Quelle von großer Frustration. Und so habe ich in meinem Buch eine Person eingeführt, die heißt Tante Gertrude. Und die Tante Gertrude, die steht Symbol für eine Person oder manchmal Situation, die mit einer ganz stark negativen Emotion zusammengeht, aber die wir nicht vermeiden können. Und das, was wir dann tun können, ist zum Beispiel mit einer Tante Gertrude, was könnte helfen, ist, dass wir uns bewusst die Frage stellen, will ich überhaupt zu einer Person werden wie Tante Gertrude? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Könnte es sein, dass das Verhalten von Tante Gertrude zu tun hat mit ihrer eigenen Unsicherheit oder ihren eigenen Themen? Ja, ganz klar. Ja, warum würde ich mich dann überhaupt noch Sorgen machen über Tante Gertrude? Wirklich das auch mal in einem Moment, wo man Ruhe hat, eine ganz andere Perspektive betrachten. Und einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Person, die ist da, die hat eine Berechtigung, da zu sein. Und es vielleicht auch als Herausforderung anzunehmen, um die eigene Gefühlswelt zu entdecken. Ja, also ich will nicht werden wie sie. Warum denn nicht? Ja, was ist es genau bei Tante Gertrude, was mich stört? Vielleicht sind das ihre Werte. Ja, und dann gibt das mir Informationen über meine eigenen Werte. Und diese Informationen, die machen, dass ich mich selbst nur besser entdecken kann und vielleicht in der Zukunft auch nur bessere Entscheidungen treffen kann. Also benutzen Sie Ihre Tante Gertrude einfach als
Als
Forschungsprojekt für Sie.
Reflexionsfläche.
Genau, super, sehr schönes Wort, Reflexionsfläche, genau. Und das ist super, ja, weil wir daraus wieder super viele Informationen ziehen können, die uns dann in anderen Bereichen mit Sicherheit helfen.
Frau Dr. Notterbert, haben Sie mal schon solche Menschen angetroffen, die von dem fliehen, weil sie sagen, das tut mir alles nicht gut, weil das alles ungerecht ist? Und sie finden sich aber immer wieder in den gleichen Situationen, wo ich dann vielleicht die Frage aufwerfe, deren Fokus und deren Wahrnehmungsmuster sind immer identisch und sie versuchen etwas in der Außenwelt zu verändern, ohne zu verstehen, dass sie zuerst in der Innenwelt deren Denke verändern müssten, um anzukommen und zu zufrieden zu finden.
Ja, ich denke, es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, genauso wie Sie das beschrieben haben, dass sie versuchen, alles im Außen so zu gestalten, zu ändern, zu manipulieren, statt mal zu schauen im Inneren selbst, okay, was kann ich da tun, wie kann ich dort anfangen? Gleichzeitig finde ich es auch schwer einzuschätzen, ob die Menschen das vielleicht nicht tun, weil wer weiß, was da hinter den Kulissen dann auch spielt. Aber ich denke definitiv. Und ich denke auch, dass genau mit solchen Themen, das, was wir hier gerade heute besprochen haben, wie kann ich mit meiner inneren Welt umgehen? Wie kann ich da Zugang finden? Wie kann ich damit umgehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, es gibt manche Menschen, die das niemals im Leben tun werden. Die dazu vielleicht auch nicht die Fähigkeit habe, ohne das niedrig zu sprechen. Also manche haben vielleicht auch nicht diese Selbstregulation mitbekommen und werden es vielleicht auch nie richtig entwickeln.
Und in diesem Kontext war ja genau diese Aussage und diese Forschung von Sonja Lyubomirsky so spannend, wo 10% unseres Wohlbefindens und unseres Glücks von äußeren Umständen abhängen. 40% sind in unserer Hand. Ich glaube, wenn man das so auffasst, ist das einfach extrem wertvolle Botschaft, um das vielleicht in die Prioritätenliste so einzutragen, wie es sich hingehört. Weil mit der genetischen Prädisposition kann ich wenig anfangen. Dann ist mein Neurozismus sehr stark ausgeprägt und dann habe ich Pech in Lotterie des Lebens. Aber 40% liegen noch in meiner Hand.
Ja, genau.
Frau Dr. Notterbert, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird, welchen einen Satz würden Sie drunter schreiben?
Weniger denken und mehr fühlen. Das
Aber das wären wir aber im System 1, oder? Ist das nicht gefährlich?
nee, ich nee, vielleicht würde ich so ändere in weniger denken und mehr wertfrei spüren, sich selbst wertfrei spüren. Ich denke, dass wir versuchen in unserer Gesellschaft viel zu viel, alles, was wir als Probleme wahrnehmen, mit unseren Gedanken zu kontrollieren, während manchmal geht es nur darum, den Körper zu spüren und zu akzeptieren. Und damit geht viele Emotionen, werden von alleine schon reduziert und entsteht wieder ein Handlungsraum.
Sehr schön. Haben Sie in Ihrem Leben ein Buch gelesen, das Sie unglaublich stark geprägt hat?
Ja, das Buch heißt Vom Ende der Einsamkeit. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsbücher von Benedikt Wells. Ich habe es zweimal gelesen und lustigerweise habe ich zweimal das Ende des Buches auf einer Zugfahrt gelesen, einmal nach München, einmal nach Berlin. Und ich habe zweimal unglaublich geweint, weil es so berührend ist. Und das ist ein Buch, was für mich unglaublich viele Kindheitsemotionen beschreibt. Und wir alle haben die Kindheit-Emotionen in uns stecken. Und in diesem Buch werden die Kindheit-Emotionen sehr schön angesprochen. Und ich habe mich davon unglaublich berühren lassen.
Das klingt sehr faszinierend. Professor, Sie sind eigentlich ein Emotionsprofi. Ja, wenn Sie jetzt Ihr eigenes Leben der letzten 5 Jahre reflektieren, Sie haben ja sehr viel geforscht, sehr viel trainiert, sehr viel geschrieben. Ja, wie schätzen Sie sich jetzt auf eine Skala von 0 bis 10? 10, ich bin bei meinem Zufrieden angekommen, oder ich habe noch viel Potenzial, obwohl ich so viel weiß?
Das ist keine leichte Frage. Ich bin hier und jetzt zufrieden. Also hier und jetzt im Moment spüre ich eine 10. Aber gleichzeitig ist noch unglaublich viel Potenzial da. Ja, also die Zufriedenheit, die spüre ich sehr viel im Moment hier und jetzt. Auch wenn ich zum Beispiel durch eine Krise gehe, auch wenn zum Beispiel nicht alles läuft, wie ich mir das wünsche. Aber ich habe tatsächlich gelernt, um viel mehr loszulassen. Und viel mehr bei mir selbst zu schauen, hier und jetzt ist alles okay. Ja, wir haben ein tolles Gespräch, ich habe etwas zum Trinken hier, ich habe etwas gegessen, ich habe wunderbar gut geschlafen. Hier und jetzt bin ich voll auf eine 10, aber gleichzeitig gibt es noch unglaublich viel Potenzial.
Schön, sehr reflektiert, Frau Dr. Gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden?
Ja, ich glaube, mit einer größeren akzeptierenden Haltung sich selbst gegenüber durch das Leben zu gehen. Weniger streng sein mit sich selbst.
Selbstakzeptanz.
Genau, die Selbstakzeptanz. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Ist das nicht die Gefahr, dass man dann das eigene Potenzial unterschätzt und nicht entwickelt? Weil man sich so wie man ist akzeptiert, ohne zu sagen, ich mag mich selbst, aber ich will trotzdem mein Potenzial entfalten.
Ja, gleichzeitig kann man auch, ich habe zum Beispiel einen unglaublich großen Treib, vieles zu lernen und vieles zu tun, vieles erleben zu wollen. Und es ist auch, weil ich das akzeptiere, dass ich auch gleichzeitig viele Möglichkeiten sehe, das zu tun. Also ich denke, es geht nicht so sehr darum, sich nicht weiterzuentwickeln oder nicht das Potenzial mehr freizusetzen, aber eher zu schauen, was sind so die Treiber in mir und da mit einer akzeptierenden Haltung damit umzugehen. Genauso wie es Menschen gibt, die sagen, also ich kenne auch so Sorgenmenschen, die sagen, ey, weißt du, ich finde es total cool, das Leben, was ich gerade habe und alles läuft. Ich habe keine Lust, da irgendwie etwas zu ändern. Und das ist ja auch okay, ja. Auch wenn die super. Gesellschaft vorsagt, okay, wunderbar, wir müssen uns immer weiterentwickeln, dass manche sagen, ja, alles ist okay, so wie es gerade ist.
Ja. Wir müssen nur sterben, habe ich gehört. Alles andere ist eine freie Entscheidung.
Ja. Ja. Und Steuer bezahlen.
Das ist auch eine freie Entscheidung. Sie können nicht zahlen, Sie landen im Gefängnis, aber...
Stimmt. Sterben werden Sie dann sowieso.
Ja. Ja. Sehr, sehr schön, Frau Dr. Nitten. Und die abschließende Frage, die ist zugegebenermaßen ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ich habe mir tatsächlich schon mal öfter darüber Gedanken gemacht. Also der Sinn des Lebens für mich hat damit zu tun, was hinterlasse ich, wenn ich nicht mehr da bin. Damit ich irgendwie dem Leben einen Sinn gegeben habe. Ja. Und für mich besteht Sinn des Lebens in dem Sinne, was hinterlasse ich, wenn ich nicht mehr da bin, der Sinn, den ich dem Leben weitergebe. Bei mir hat das sehr viel zu tun mit meinen Kindern. Also das, was ich meine, weil ich weiterleben werde durch meine Kinder. Ich versuche, bestimmte Haltungen, bestimmte Wertungen an meine Kinder weiterzugeben. Also das Leben, das mir wichtig ist, weiterzugeben. Und gleichzeitig auch ist die Einsichten, die ich aus der Forschung gewinnen konnte, von denen ich wirklich glaube, dass es eine Gesellschaft verbessern würde, dass ich die weitergeben kann. Und ich denke, dass dieses Weitergeben von dem, was mir wichtig ist, sei es durch meine Kinder, sei das jetzt durch angewandte Wissenschaftler, das ist für mich mein Sinn dieses Lebens hier.
Das ist doch eine wunderbare Botschaft zum Abschluss des Gesprächs. Ich bedanke mich herzlichst für sehr, sehr selbstreguliertes gerne. Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben.
Ja, ebenso. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.